Moin Moin Logistik, es ist Freitag und wir sind mit einer neuen Folge zurück hier bei uns im Podcast. Heute treffen wir uns auf ein Franzbrötchen mit Professor Dr. Christoph Maas von der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Mit ihm wollen wir über ein Thema sprechen, das uns alle mehr und mehr in unserem Berufsalltag begleitet und das viele seit der Schulzeit vielleicht in schlechter Erinnerung haben. Es geht ums Lernen, genauer gesagt das lebenslange Lernen. Moin Christoph, moin Alex.
Ja, moin.
Moin ihr beiden. Ja, wir haben natürlich wieder Franzbrötchen mitgebracht heute. Auf ein Franzbrötchen ist ja immer unsere Kategorie, deswegen wir haben sie heute auch schon verteilt. Christoph, du bist ja gebürtiger Dortmunder. Wann und warum hat es dich nach Hamburg verschlagen?
Das war während des Studiums. Irgendwann kommt ja der Punkt, wo man zu Hause dann auch mal ausziehen will. Und da hatte ich gedacht, dann sollte es doch mindestens so weit weg sein, dass die Versuchung, jedes Wochenende zu Muttern zu kommen, zum Wäschewaschen und so, dass diese Versuchung gebannt ist. Insofern kamen da nur Studienorte in Frage, die deutlich von Dortmund entfernt waren. Ich habe damals unter anderem Informatik studiert. Das gab es noch nicht an vielen Unis. Insofern war die Auswahl dann klein. Aber innerhalb dieses Kreises war Hamburg ganz klar die attraktivste Option. Und die haben mich auch problemlos genommen. Und ich habe das auch keinen Tag bereut, hier im Norden gezogen zu sein.
Sehr schön. Wenn du im Studium nach Hamburg gekommen bist, dann erinnerst du dich ja vielleicht wirklich noch an dein erstes Franzbrötchen?
Ehrlich gesagt, nein.
Gut, aber wie muss es sein, damit es gut ist, ein Franzbrötchen?
Ja, tut mir leid, das Podcast gleich damit zu beginnen, dass ich euch ein bisschen enttäusche. Also Franzbrötchen ist nicht so mein
nicht
Fall.
So dein Fall.
Nö, also Zimt ist bei mir ganz klar mit der Weihnachtszeit assoziiert. Das kann man in Tee tun, das kann man ins Weihnachtsgebäck tun. Aber so den Rest des Jahres sind meine Geschmacksnerven lieber
dann eher was
anderes ausgerichtet.
Einen anderen Favoriten, was empfiehlst du für den Sommer, was besser ist als Zimt?
Ja, eigentlich alles, was leicht gesalzen ist. Hm. Also ja, eben Kekse, ein bisschen, ja, Kekse dürfen gerne trocken sein, aber eben nur so einen leichten Salzgeschmack. Aber das hilft dann auch, wenn man schwitzt, wenn man Flüssigkeit zu sich nimmt, hält den Körper im Gleichgewicht.
Apropos Gleichgewicht, man überlegt sich ja auch immer, wenn man so sich auf diese Sendung vorbereitet und mit verschiedenen Menschen zusammentrifft, das sind ja eigentlich immer alles so Experten, hat man so den Eindruck. Ne? Wenn man jetzt hört, jemand ist Professor, dann hat er ja mehr als 3 Jahre an der Uni schon verbracht und das muss ja ein Fachmann sein. Weiß man als Professor eigentlich alles über sein Fachgebiet oder ist das nur so, was man als Student immer glaubt?
Nein, natürlich weiß man nicht alles über sein Fachgebiet. Ich meine, mein Fachgebiet, die Mathematik, die wird in der Form, wie wir sie heute verstehen, seit ungefähr 2.500 Jahren weltweit betrieben. Wenn man irgendwie alles, was während der Zeit gedacht worden ist, in ein menschliches Hirn reinpacken könnte, das wäre natürlich völlig vermessen. Nein, es ist eher so, dass man als Wissenschaftler, jedenfalls dann, wenn man in der Forschung aktiv ist, ein Spezialgebiet hat, auf dem man dann schon den Anspruch hat, weltweit alle Menschen zu kennen, die sich genau mit dieser Spezialfrage auch auseinandersetzen. Mit denen ist man dann auch im regelmäßigen Austausch. Man begutachtet gegenseitig die Veröffentlichungen, die man geschrieben hat und so. Aber das ist ein ganz kleines Gebiet. Ansonsten hat man einfach die Grundkenntnis und die Grunderfahrung, um neues Wissen, was einem auch auf dem eigenen Fachgebiet begegnet, einordnen zu können. Aber den Anspruch nun, das in der Breite zu beherrschen, nein, das hat niemand.
Gerade in der Mathematik ist das, glaube ich, auch was. Was ist da dein Fachgebiet, dass man sich das mal so vorstellen kann?
Ich habe die Aufgabe, Ingenieurmathematik beizubringen. Insofern muss ich auf einem breiten Feld mich engagieren und Lehrveranstaltungen abhalten. Ursprünglich, also als ich noch in meiner Qualifikationsphase war, da war es die sogenannte Graphentheorie und kombinatorische Optimierung. Das kann man sich so vorstellen. Wir kennen ja alle das Haus vom Nikolaus und die Frage, kann man das in einem Strich zeichnen, ohne abzusetzen? Und daraus kann man die Frage gewinnen, welche Figuren kann man auf diese Weise zeichnen, ohne es abzusetzen? auf praktische Anwendung übertragen. Ich habe Müllfahrzeuge, die ein Straßennetz abfahren sollen, ohne dass sie nun alle möglichen Straßen 2-3 Mal durchfahren. Ich habe Post. Einsammler, die Briefkästen abfahren sollen, ohne dass sie jetzt unnötig Strecke machen. Mhm. Das sind so Probleme, wo man dann danach fragt, wie kann man eben das Abfahren eines Straßennetzes so organisieren, dass möglichst wenig unnötige Wege zurückgelegt werden. Das wäre dann praktische Anwendung des Fachgebiets, mit dem ich mich damals beschäftigt habe.
Cool. Also ich musste da irgendwie, gab es da nicht auch so die Brücken von Königsberg oder so?
Ja, genau.
Ja, also ich muss ja halt sagen, ja. Mathematik war ja auch für mich im Studium so ja, eine Hürde, die man nehmen musste. Das, ich habe ja Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich durfte ja auch bei dir Vorlesungen hören. Und das war für uns alles in Summe schon herausfordernd, das muss man mal sagen. So, aber ich habe das eigentlich in guter Erinnerung behalten. Wobei ich halt auch sagen muss, wir hatten halt auch ganz am Anfang des Studiums, als es dann losging und dann kam man irgendwann wieder Wiederholung, so Polynomdivision und dann sagte ein Kollege von dir nur so, naja, es ist letztendlich ja ganz normales Dividieren schriftlich und dann gucken sich da also eine Handvoll Studenten an. Ich weiß nicht, keine, also ich weiß, weißt du das noch, wie das ging? So war ich, waren dann die Gespräche und dann ja, müssen wir mal kurz gucken, wie das so war, weil das hatte man dann in den Jahren auf der Oberstufe verlernt, wie man dann halt noch schriftlich dividiert. Fand ich irgendwie ganz spannend, aber Lernen und Lehren ist ja jetzt nun dein Beruf. Wie geht man denn am besten vor, wenn man da jetzt was Neues lernen will?
Wenn man etwas lernen will, ist der wichtigste Schritt eigentlich schon gemacht. Es gibt ja das, was man lernen muss und das, was man lernen will. Und wenn man schon beim Wollen angekommen ist, dann ist man eigentlich schon auf der richtigen Seite. Dann gibt es natürlich eine Reihe von Techniken, mit denen man sich den Lernerfolg dann noch besser sichern kann. Das fängt damit an, dass man sich selber fragt, was für ein Lerntyp man eigentlich ist, ob man besser mit Unterlagen arbeitet oder Materialien arbeitet, bei denen man was hört oder bei dem man was liest oder bei dem man was mit den Händen erstellen muss, dass man darauf achtet, in welcher Situation man lernt, dass man jetzt nicht unter Stress, unter Zeitdruck und so lernt, da behält man sowieso nichts. Da ist das Hirn auf andere Dinge geeicht, auf Flucht, auf Überleben, aber nicht auf Dazulernen. Dass man sich den Stoff in entsprechende Portionen unterteilt, die man dann auch in überschaubarer Zeit bewältigen kann. Also niemand hat eine Aufmerksamkeitsspanne, die unendlich ist. Jeder Mensch hat nur eine gewisse Phase, in der er Neues aufnehmen kann. Dann muss mal wieder was anderes kommen. Aber ich denke, das Entscheidende ist, um nochmal auf das Wollen zurückzukommen, wenn ich etwas lernen will, dann habe ich ja meist auch eine Vorstellung davon, warum ich das lernen will, an welchem Punkt ich gelangen will. Und was mir eben nur dieses Lernen ermöglicht, dahin zu kommen. Und diesen Traum, dieses Ziel, das sollte man sich dann immer wieder vor Augen halten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also wenn es einem gelingt, sich immer wieder vor Augen zu halten, warum mache ich eigentlich das Ganze? Was ist das, was ich mir erträume am Ende dieses Weges? Dann hält man das durch und dann ist vor allen Dingen auch das eigene Hirn immer wieder auf Lernfähigkeit und Lernwilligkeit geeicht.
Ja, sehr schön. Finde ich beeindruckend. Also ich weiß nicht, ich erlebe es ja auch so, aber für jemanden, der dann im Beruf angekommen ist, stelle ich mir das immer schwer vor für Mitarbeiter dann. Also ein ganz wichtiger Aspekt war sicherlich das Ganze ohne Stress machen, eine Vorstellung davon haben, also wo man hin will, was es einem bringt, gerade auch selbst wenn man jetzt mit einem neuen System auf der Arbeit irgendwie konfrontiert ist, ne, was kann ich damit erreichen, wie sieht meine Arbeit dann in Zukunft aus, wenn ich das dann beherrsche und welche Vorteile habe ich davon. Das ist natürlich auch immer ein Appell dann in dem Fall an Führungskräfte oder Projektmanager, das dann auch herauszuarbeiten vorher und da diese Vision dann aufzuzeigen, ne? Wohin geht es damit, wo wollen wir hin und warum lohnt sich das, was muss man da im Hinterkopf behalten. Und dann sagtest du eben, dann bleibt man auch im Modus von Lernbereitschaft. Du hast in den letzten Jahren Italienisch gelernt und tust das immer noch. Was bedeutet so lebenslanges Lernen für dich?
Ja, also ich bin ja in einem Beruf tätig, wo ich typischerweise in der Situation der Besserwisser bin, also der schon etwas kann, was die in der Regel jungen Leute, die mir gegenüber sitzen, erst noch lernen sollen. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich muss was tun, dass ich nicht in so eine Deformation professionell reinkomme, sondern dass ich auch immer wieder mir mal selber vorstellen kann, was geht eigentlich in Köpfen von Leuten vor, die was lernen. Und da habe ich schon vor etlichen Jahren angefangen, mir immer mal was Neues vorzunehmen. Mal einen Sport zu lernen, mal eben eine Sprache, mal ein Spiel, um auch eben immer wieder in die Situation dessen reinzukommen, der lernt, der auch phasenweise lernen muss, also auch bei den attraktivsten Dingen, braucht es immer auch mal Durchhaltevermögen, um irgendwas zu schaffen, wozu man gerade nicht so Lust hat. Aber das ist im Sport jetzt die Steigerung der Kondition ist, in der Fremdsprache eben die unregelmäßigen Verbformen. Oder ich habe als Schüler auch Klavierspielen gelernt und auch da gibt es natürlich Phasen, wo man einfach keine Lust drauf hat und es trotzdem irgendwie weitergehen muss. Also das war die primäre Motivation, immer mal wieder etwas aus einem völlig anderen Gebiet anzufangen. Und beim Italienischen ist aber so, dass inzwischen auch ein beruflicher Aspekt rausgewachsen ist, dass ich Kontakte zu italienischen Universitäten geknüpft habe, dass ich Gastdozentur in Italien hatte, sodass jetzt auch die Vision dasteht, in einer demnächst beginnenden Lebensphase mal ausführlicher in Italien zu leben, da tätig zu sein, also sie eben nicht, das Land eben nicht nur aus der Touristenperspektive zu erleben. Und das ist natürlich jetzt eine starke Motivation, auch mich mit den Aspekten, wie gesagt, Grammatik, Wortschatz, so den ganzen Kram, intensiver zu beschäftigen, als ich das vielleicht gemacht hätte, wenn es ein reines Hobby geblieben wäre.
Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer so eine Mischung zu haben, weil du sagtest ja gerade auch ein Spiel zum Beispiel, ich glaube Bridge war das in dem Fall, worauf du anspielen wolltest, auch ein sehr anspruchsvolles Spiel. Mhm. Aber gerade wenn man, finde ich, in der Freizeit was lernt, sind das ja doch Dinge, wo man auch häufig dann schon Spaß am Tun selber hat. Also jetzt zum Beispiel bei einer Sprache ist es ja auch so, dass man ja dann auch bestimmte Filme, Fernsehserien oder Bücher auch dann konsumieren kann, anschauen kann, lesen kann. Mhm. Und es macht ja dann auch Spaß, über diesen Weg einen Zugang zu haben oder eben auch mit Menschen schon zu kommunizieren mit dem Wortschatz, den man dann in dem Moment schon hat. Ich glaube, da kann man also in der Freizeit lernen, glaube ich, die meisten von uns und dann auch sehr viel bereitwilliger. Und was du eben auch sagtest, so dieses Thema eine Motivation entsteht ja auch da, wo ich mir dann neue Herausforderungen suche. Und ich glaube, dass das auch so mit Kern des lebenslangen Lernens ist. Ne? Wer sich Herausforderungen gesetzt hat und erlebt hat, dass er die erreichen kann, mit dem, was er tut, der wird dann auch in Zukunft eher motiviert sein, sich immer wieder neue Dinge zu suchen. Wir hatten, glaube ich, vorab bei dem Podcast auch das Gespräch über Renteneintritt und danach dann irgendwie ohne Aufgaben dazustehen, dass das tatsächlich etwas ist, was gefährlich ist und was einen dann ein bisschen alt werden lässt. Man braucht hinterher eine Aufgabe, eine neue. Auch wenn sie in der Freizeit ist, braucht man hinterher eine Aufgabe, die einen fordert und wo man dann auch immer noch weiter dran wächst.
Wobei ich glaube, das ist aber nicht nur ein Thema in der Rente. Jetzt, wo du das so gerade erzählst, habe ich gedacht, ich glaube, diese Gefahr besteht aber grundsätzlich für jeden. Wenn man nämlich einfach aufhört zu lernen, ne, das ist ja auch das, was du gesagt hast, Christoph, wenn du irgendwann in deinem Fach gut bist und dann nur noch immer als Profi angesprochen wirst und dadurch natürlich halt auch immer eine Fremdbestätigung dafür bekommst, dass das, was du kannst, das, was du da gerade machst, mehr als ausreichend, dass das sogar gut oder sehr gut ist, dann fehlt ja vielen ja auch so ein bisschen der Druck oder die Motivation weiterzumachen. Und wenn man dann halt auch nicht parallel noch irgendwie was macht, wo man dann halt nochmal gefordert ist, glaube ich schon, dass man dann da halt auch so ein bisschen, ich weiß dann nicht, ob das so die richtige Ausdrucksweise ist, aber so im Gehirn verknöchert. Also, dass man da gar nicht mehr so in der Lage ist.
Use it or lose it ist da ja immer dann die Devise. Ne? Also, was ich nicht nutze, das verliere ich dann. Genauso wie ich Muskeln verliere, wenn ich keinen Sport mache, verliere ich dann eben auch wahrscheinlich zuerst den Spaß und danach dann auch die Fähigkeit am Lernen mehr und mehr, die man sich dann auch wieder aneignen muss oder wo man dann wieder die Motivation aufbauen muss. Und gerade im beruflichen Kontext oder auch im wissenschaftlichen Kontext kommt natürlich noch die Komponente hinzu, dass Wissen auch immer eine kürzere Halbwertszeit hat. Also was man früher als Experte gelernt hat, was vielleicht jetzt vor 100 Jahren in der Mathematik nur noch dauerhaftes Wissen war, war sicherlich auch wesentlich beständiger als das, was wir heute vielleicht in der Wissenschaft haben und vor allem in sehr angewandten Wissenschaften, also was Ingenieursthemen angeht, was Technologiethemen anbelangt in der Informatik, hat sich wahrscheinlich alles umgekrempelt von Studienbeginn bis Studienende so ungefähr. Da kann man wahrscheinlich gibt es das Thema noch gar nicht, an dem man am Ende die Studienarbeit drüber schreibt, wenn man in der Orientierungseinheit dann sitzt. Insofern gibt es auch mittlerweile schon viele Lerntheorien, die sich eher damit auseinandersetzen. Ist es nicht wichtiger, eigentlich Zugang zum Lernen zu haben, also sich ein Netzwerk zu schaffen, Verbindungen zu schaffen, dass man in der Lage ist, auch neuen Input zu bekommen, viel mehr als das bestehende Expertenwissen in dem Moment, weil man sonst eben genau in diese Falle tappt, dass man glaubt, Experte zu sein. Und derzeit hat sich die Welt so verändert, dass man eigentlich eher Historiker ist als Experte in dem Moment. Ist das so im Wissenschaftsbetrieb auch?
Da sind die beiden Fächer, die ich mal bis zum Diplom studiert habe, auch eben sehr, sehr unterschiedlich. Also in der Mathematik, die ich jetzt eben unterrichte, haben wir gerade umgekehrt die Situation, dass praktisch alles, was zum Grundbestand eines der ersten zwei Semester eines Ingenieurstudiums gehört, dass das 1920 auch schon bekannt war. Das heißt, das Fach erweckt auf den ersten Blick bei den Studierenden so den Eindruck eines, eben einer Geschichtsstunde. Das ist bei der Informatik anders. Ich versuche, das Problem dadurch zu lösen, dass ich auf die Verbindung zwischen der Mathematik und den Informationen, die als solche halt schon lange in der Welt sind, und dem Fach, das die Studierenden eigentlich studieren wollen in ihren Ingenieurstudiengängen, dass ich auf diese Verbindung eben sehr abstelle. Und da gibt es natürlich dauernd neue Ideen, wo jetzt mathematische Verfahren, gerade auch durch die Unterstützung, die man dann durch neue Hard- und Software hat, durch Entwicklung in der Gerätetechnik, dass man eben diese da neue Verbindungen dann auch wirklich einrichten kann, dass es auf diese Weise auch mathematische Themen gibt, über die es sich vor 20 Jahren noch gar nicht zu reden lohnte, weil die entsprechenden Geräte, in denen diese Algorithmen verbaut waren, noch gar nicht existierten. Also beispielsweise ist es immer wieder erstaunlich auch für meine Studierenden, wenn ich sie darauf hinweise, dass zum Beispiel ein Computertomograph, die Bilder, die er liefert, dass das keine Fotografien sind. Das ist nichts, was man mit einer fotografischen Methode erzeugt, sondern es sind Bilder, die komplett errechnet sind. Ja. Letztlich genauso errechnet wie die Bilder, die man heutzutage in einem modernen Animationsfilm sieht. Und damit kommen plötzlich mathematische Verfahren zum Einsatz, an die man jetzt zu meiner Studienzeit noch nicht weiter gedacht hatte, weil es keine technischen Geräte gab, die diese Verfahren, auch wenn man sie damals schon kannte, aber die diese Verfahren damals hätten irgendwie in die Praxis umsetzen können. Mhm. Also insofern durch die Verbindung zwischen Mathematik und den Gebieten, die in dem jeweiligen Studiengang im Mittelpunkt stehen, versuche ich, Motivation zu schaffen.
Also ist das ja auch etwas, sich mit mathematischen Grundlagen zu beschäftigen, was einem ganz oft einen Zugang dann dazu gibt, dann moderne Technologien auch irgendwo zu verstehen, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Für viele ist das ja so ein bisschen irgendwie Mathe in der Schule, war nicht so deren Ding. Und dann hat man denen auch vielleicht gesagt, du bist vielleicht mehr so der Sprachentyp und Mathe ist nicht so deins. Und dann gibt es wieder die, wo das dann irgendwie komplett anders war, wo man dann gesagt hat, hey, du bist ja mehr so der mathematisch und logisch denkende Typ. Erstmal glaube ich, dass wir jetzt schon gezeigt haben, Sprachen und Mathematik, das passt durchaus zusammen. Also ist diese Kategorisierung an und für sich schon sehr unzutreffend. Aber wie nähere ich mich so einem naturwissenschaftlichen, mathematisch oder auch technologischen Thema am besten? Wie kommt man da so rein?
Ja, das grundsätzliche Problem, denke ich jetzt sowohl Mathematik als auch Naturwissenschaften, ist, dass man sich unbedingt auf die Fachlogik einlassen muss. Wenn man, sagen wir mal, im Deutschunterricht einen Text interpretiert oder wenn man da ein Schauspiel liest, dann kann man erstmal damit beginnen, dass man an Alltagserfahrungen anknüpft. Dann ist dort von Menschen die Rede, man erlebt im Alltag Menschen, man kann sich von dort erstmal dem Problem nähern oder dem Thema nähern, der Aufgabenstellung nähern. Man kann Teillösungen erarbeiten, dass dann der Lehrer sagt, na ja, also warum die Person sich in der Situation so verhält, hast du im Ansatz ja schon verstanden, aber denk noch mal nach. Bei mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgaben ist der erste Schritt, dass man diese Fachlogik akzeptiert. Dass man sagt, also, was weiß ich, bei einer Frage aus der Physik, es gibt nun mal den Energieerhaltungssatz und dass eine mechanische Konstruktion so und so funktioniert, hängt eben damit zusammen. Entweder du weißt, dass es den gibt oder du wirst, was weiß ich, den Kühlschrank nie verstehen. Ne? Und in Mathematik eben genauso. Also man muss gleich als erstes die Logik der anderen Welt akzeptieren. Und das versuche ich in meinen Vorlesungen dann auch dadurch zumindest ergreifbar, vielleicht noch nicht begreifbar, aber ergreifbar zu machen, indem ich deutlich mache, warum die Fachlogik an der Stelle sich eben so entwickelt hat. Also, dass ich den Leuten, sagen wir, wenn der Begriff der Stetigkeit fällt, ihnen nicht einfach nur die eine Epsilon-Delta-Definition vor die Nase knalle, sondern auch zeige, man braucht den Begriff der Stetigkeit, weil man sonst überhaupt kein Vertrauen darin hat, dass Messdaten, die ja immer nur so haarscharf an der Realität vorbeigehen, irgendwie ungenau sind sie ja immer, dass man aus ungenauen Messdaten trotzdem auf die dahinterstehenden Sachverhalte schließen kann. Also in dem Moment, wo wir eine Unstetigkeit haben, heißt das, es kann durchaus sein, dass ich in der Nähe des fraglichen Punktes bestimmte Messwerte ermittle, aber an genau der Stelle ist vielleicht was völlig anderes. Mhm. Also insofern biete ich den Studierenden da eine Brücke an, aber es bleibt ein großes Hindernis.
Ja. Wir haben ja jetzt auch im Rahmen der Digitalisierung, fällt mir so gerade dazu ein, haben wir ja auch immer mal wieder das Problem, dass sich Mitarbeiter, die jetzt seit teilweise Jahrzehnten in einem Fachbereich extrem gut auskennen, also ob das jetzt bei uns Disponenten sind oder irgendjemand in der Versicherung, wo auch immer, also sind ja die inhaltliche Fachkräfte sind. Und die werden sich jetzt ja im Rahmen der Digitalisierung mit neuen digitalen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen. Da ist man immer ganz schnell bei Datensammlung, also immer wenn es darum geht, dass wir irgendwas auswerten wollen oder dass wir versuchen wollen, Feedback zu nutzen für weitere Entscheidungen, dann sind wir dabei, Daten zu sammeln, Daten aufzubereiten und vielleicht auch zu analysieren. Und das ist ja jetzt auch etwas, wo jemand, der vielleicht aufgrund der Vorerfahrung wenig Erfahrung jetzt zum Beispiel auch alleine im Umgang mit Excel hat, also die sich diesem Datenthema noch gar nicht so richtig genähert hat, der ist jetzt in der glücklichen oder misslichen Lage, das hängt jetzt immer von jedem selbst ab, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Und dann ist es ja auch so, dass das von außen betrachtet, wirkt das immer ganz, ganz komplex. Also wenn ich zum Beispiel vom Thema Blockchain überhaupt keine Ahnung habe und gucke mal von außen drauf, dann ist das so dezentral, was passiert da? Dann wirkt das wie so ein gigantischer Wissensberg, den ich irgendwie erklimmen muss, um das zu verstehen. Wenn man dann aber einmal damit angefangen hat, ne, dann merkt man, ach so, das ist ja alles gar nicht so kompliziert. Wenn man dann irgendein Fach begriffen hat, also an der Uni war das ja auch so, wenn man dann halt eine Klausur geschrieben hat und sich da so entsprechend vorbereitet hat, dann wusste man und dann sagte man, okay, das war alles gar nicht so wild. Aber man steht vorher immer vor diesem Berg, vor jedem neuen Thema. Und ich glaube, je seltener man solche Berge erklimmt und je kleiner diese Berge dann halt auch in der Vergangenheit waren, desto höher und desto schwieriger wirkt das alles. Das hat, glaube ich, auch was mit der Einstellung zu tun, ne? Dass ich mich da nicht vorfürchte, aber dass ich einen überbordenden Respekt davor habe. Ne? Fällt dir irgendwas ein, was man da vielleicht den Menschen mitgeben könnte, um zu sagen, Mensch, leg einfach mal los, das ist schon nicht so schlimm, außer zu sagen, leg mal los, das ist nicht so schlimm?
Naja, bei der beruflichen Weiterbildung, jetzt im Unterschied zu einem Erststudium, spielt natürlich immer auch eine Rolle, dass die Position, die man sich bisher erarbeitet hat und die Wertschätzung für das Wissen, was man bisher erworben hat, dass das in Frage gestellt wird. Und da sind wir ja einfach auch von der Evolution her nicht wirklich drauf programmiert. Ein Kind lernt deswegen ganz schnell, weil es ohnehin nichts von der Welt weiß und alles die Erstinformation ist. Aber im Laufe des Lebens haben wir ja immer mehr Dinge, die sich als verlässlich erwiesen haben. Und das ist kein modernes Phänomen, sondern das zieht sich durch die ganze Evolution der Menschheit durch. Dass jedes Mal, wenn man etwas Bewährtes aufgeben soll, das Hirn sich unweigerlich fragt, ist es das wert? Also ist der Zugewinn groß genug, dass es sich lohnt, das Alte aufzugeben? Das sind ganz tiefliegende Verhaltensweisen. Und insofern hat natürlich jemand, der im Beruf sich jetzt entweder auf eine völlig neue Aufgabe oder auf ein völlig neues Tool im Umgang mit der Aufgabe einstellen soll, auch was zu verlieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, auf den man sich einfach einstellen muss. Es geht nicht nur um die Begegnung mit dem Neuen. Es geht auch um den, ich sag mal, kontrollierten Abschied vom Alten. Also wenn der Abschied nicht funktioniert, kann die Begegnung auch nicht funktionieren.
Das ist gut.
Ja, also.
Ne, das ist ein toller Aspekt. Da habe ich, aber ja, vielen Dank schon mal für diese Antwort. Also alleine dafür hat es sich jetzt schon gelohnt.
Immer gerne.
Vielleicht brauchen wir eine Goodbye-Kultur. Das Goodbye-Management. Spannend.
Ja, aber auch dieses Loslassen von den alten Themen, weil das stimmt, man ist da, das hat ja auch ganz viel, glaube ich, dann auch damit zu tun, wo der Fokus drauf liegt. Ne? Wenn ich also immer noch gedanklich an alten Prozessen verhaftet bin, an alten Vorgehensweisen, wie mache ich bestimmte Dinge, ne? Dann ist es natürlich auch schwierig, dann sich dem Neuen zu öffnen, wenn der Fokus, also die eigene Konzentration eigentlich auf was ganz anderem liegt. Und vielleicht ist das ja auch etwas, was man so im Bereich vom Change Management bisher viel zu wenig betrachtet, weil man schaut immer nach vorne. Ne? Also als Führungskraft ist man ja auch, man zeigt ja immer in die Zukunft und sagt, guck mal, aber das könnten wir doch damit und. Aber ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, stimmt, was lässt man eigentlich zurück und wie macht man das? Also es gibt ja immer zwar Feiern, wenn irgendwelche Projekte gestartet oder umgesetzt wurden, aber es hat ja, glaube ich, noch nie eine Abschiedsfeier vom alten Speditionsprogramm gegeben. Also aber auch solche rituellen Dinge, ne? Also so eine symbolischen Dinge, gibt es ja eigentlich nicht. Das finde ich einen coolen Aspekt, den man echt.
Bei Menschen machen wir das, nennen wir dann Trauerfeier und Beerdigung da.
Ja, Abschiedsfeiern gibt es auch. So was macht dann, man auch. Aber das finde ich.
Macht man zu selten. Das ist schon interessant. Ich glaube, im Change Management ist der Königsweg da bisher, über die Krise zu steuern. Es braucht erst die Krise und dann kommt die Veränderung. Aber das hat man ja im beruflichen Alltag selten. Also man will ja nicht immer eine Mini-Krise auslösen und sagen, so hier jetzt alles.
Ja,
kaputt und funktioniert jetzt nicht mehr und entweder du gehst oder du machst neu, so ungefähr. Ne? Das ist ja dann oft dann da, kommt ja irgendwie aus den Firmenzusammenschlüssen und so weiter und so fort und müssen Stellen gestrichen werden, hast du oft gar nicht die andere Möglichkeit, musst dich jetzt entweder der Veränderung beugen oder halt bist dann aus dem Spiel. Und in dem Fall geht es ja um kleine Veränderungen, um zum Beispiel neue Tools, die aber das Fachwissen an für sich nicht in Frage stellen.
Ja, und das Beschwören der Krise hat auch noch das große Risiko, dass eventuell die Führungskraft, um die Innovationswillen zu steigern, die Krise übertreibt und dann bei den beharrungswilligen Kolleginnen und Kollegen Widerstand auslöst nach dem Motto, guck mal, wir könnten doch stattdessen so eine kleine Veränderung machen, dann ist doch deine Krise, ne? Ja. Dann ist die ja plötzlich vom Tisch. Also ist ja nicht so, dass wir mit solchen Veränderungsprozessen im Hochschulbereich gar nichts zu tun hätten. Ich habe jetzt gesagt, das Fachwissen, was ich in meinen Vorlesungen präsentiere, geht durchaus auf die Zeit vor 1920 zurück. Aber das Studium und die Art, wie eine Hochschule funktioniert, hat sich ja ganz stark entwickelt. Und gerade unser Hochschultyp, der früher Fachhochschule hieß, hat in den 50 Jahren eigentlich alle 10 Jahre sich völlig neu erfunden. Und insofern war das da auch immer wieder zu erleben, wie kommt es zu Veränderungen und was für Widerstände hat man zu überwinden. Und ein Teil der Veränderung ist natürlich einfach durch Personalaustausch möglich geworden. Wir haben neue Kolleginnen und Kollegen berufen, die bestimmte Dinge einfach in der Welt da draußen, also im außerakademischen Bereich, aus dem wir ja typischerweise Professorinnen und Professoren rekrutieren, dort kennengelernt haben und dadurch sind einfach alte Praktiken ausgestorben und neue Praktiken reingekommen. Aber es hat sich dann auch immer gezeigt, dass es einer Sogwirkung des Neuen bedarf. Also eine vermiedene Krise ist noch nicht ausreichend, damit ein Organismus wirklich nach vorne steuert. Irgendwann muss dann auch dazu kommen, dass etwas Verlockendes entsteht.
Das sind ja auch moderne Motivationstheorien, die auch eher davon ausgehen, dass unsere Vorstellung der Zukunft nachher eigentlich der Magnet ist, der uns nach vorne zieht. Ne? Und geht so ein bisschen in die Richtung, es geht nicht nur darum, einfach nur Schlechtes zu vermeiden und nichts Negatives ist dann schon positiv genug, sondern eigentlich die positive Energie, das Engagement, was wir dann erleben oder auch die, ja, vielleicht auch die Sinnhaftigkeit am Tun, die kommt ja eigentlich erst dadurch, dass wir uns von irgendetwas, was wir in der Zukunft sehen, nachher angezogen fühlen. Und das eben auch beim Lernen geht es nachher auf das Gleiche. Warum will ich das lernen? Die mein Blick in die Zukunft und dieses Bild dann möglichst klar zu haben, darüber vielleicht dann auch zu reden und das gemeinsam zu entwerfen, das muss nachher der Antrieb dann sein, die bessere Zukunft.
Ja, und ich glaube, was uns auch irgendwann im Verlauf des Lebens abhanden kommt, also uns jetzt so generell gesprochen, uns Menschen, ist diese Begeisterung fürs Neue, diese Begeisterung fürs Lernen und dieses manchmal auch naive, aber dieses unschuldig Neugierige zu schauen. Also mein Sohn, der ist jetzt ein Dreivierteljahr alt, der entdeckt und lernt jeden Tag neue Sachen und begeistert sich und zeigt das halt auch. Also wenn der irgendwas Neues, der hat jetzt, also Türme sind jetzt im Moment ganz hoch im Kurs, alles was aussieht im Turm, also es kann auch so ein Schlot sein von der Fabrik oder so, das ist Döi, also der kann auch nicht Turm sagen, aber das ist Döi und damit wissen wir, dass Turm gemeint ist. Und der ist begeistert, wenn immer der irgendetwas sieht, ne, im Bilderbuch oder wir sind irgendwie unterwegs zum Einkaufen, da ist ein Turm, Döi, 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 aber eine richtige Begeisterung dafür, weil er kann es jetzt beschreiben, er hat das begriffen, ne, wenn etwas so halt aussieht wie so ein Turm, dann ist das Döi, alle freuen sich, wenn er das sagt und er guckt halt und ist begeistert davon, so das ist jetzt natürlich, wir sagen, ja gut, sind halt Türme, so, ne? Aber diese kindliche Begeisterung, muss sich jetzt keiner freuen, wenn er jetzt irgendwie verstanden hat, wie man Power BI irgendwie eine Auswertung baut. Das muss man jetzt ja auch nicht in der ganzen Firma erzählen. Power BI kann ich jetzt, Power BI kann ich jetzt. Aber so diese Grundfreude daran und diese Einstellung auch, dass alle neuen Dinge ja auch immer die Chancen in sich birgen, einen Schlüssel für eine ganz neue Welt aufzuschließen. Das ist ja, glaube ich, für das Kind immer so. Es hat ja für Kinder viel mit Selbstbemächtigung zu tun. Sie sind ja irgendwann in der Lage, keine Ahnung, eine Tür aufzumachen, einen Schrank aufzumachen. So. Und man wird immer mehr Herr im eigenen Leben. Man ist weniger abhängig. Und das sind ja eigentlich Dinge, das zieht sich ja bis zum Ende unseres Lebens durch. Je mehr ich weiß, je mehr Fähigkeiten ich habe, desto mehr Selbstbefähigung habe ich im Leben. Ne? Desto mehr Türen kann ich ja aufmachen später. Ne? Auch in intellektuelle Türen, kreative Türen, das spielt ja irgendwann gar keine Rolle mehr. Aber wir verlieren das irgendwann. Sind wir irgendwann satt? Ist das irgendwo so, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen keine Türen in unserem Leben mehr? Weil diese Bedürfnisse haben wir ja. Wir schauen ja immer auf irgendwelche Dinge, die wir prinzipiell erreichen wollen. Aber es fehlt uns denn, glaube ich, dieser juvenile Antrieb da einfach zu sagen, nee, ich lerne das jetzt, weil ich das total toll ist, noch eine Tür aufzukriegen. Fällt euch dazu noch irgendwie was ein, woran das liegen könnte?
Naja gut, eine Sache mit den Türen, also das ist schon richtig und da gibt es auch schon tatsächlich auf neurologischer Ebene kann man das genau nachweisen, dass tatsächlich Kontrolle über die Umwelt erlernt ist und dass sich über das Ausüben von Kontrolle dann auch die Erwartungshaltung weiterer Kontrolle tatsächlich entwickelt. Und da muss man sagen, natürlich, also Selbstwirksamkeit ist da ja so ein Schlüsselbegriff, der dann ist. Also ich bin in der Lage zu sehen, was für ein Verhalten nötig ist, um eine Veränderung herbeizuführen und sehe auch meine Fähigkeiten so, dass ich mir das selber zutraue. Und diese zwei Komponenten sind dann wichtig und das geht eben auch mit dem Lernen einher. Ne? Also ich weiß, dass ich irgendwas verändern kann und weiß, dass ich die Fähigkeiten habe oder weiß, welche Fähigkeiten nötig sind, eigne mir die an und komme dann zu dem Ziel, was ich erreichen will. Und das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl. Wenn mir ich irgendwann nicht mehr weiß, wie ich noch weiter Kontrolle ausüben soll, kann das sein, dass ich einfach nicht sehe, welche Möglichkeiten ich eigentlich noch habe. Das bleibt mir quasi verschlossen. Ich erkenne gar nicht, welche Fähigkeiten bräuchte es, um jetzt zum Beispiel in dieser neuen digitalen Welt also ich mit einem neuen Tool umzugehen, bleibe auf dem Wissensstand und deswegen werde ich so ein Verhalten dann überhaupt nicht zeigen. Also ich kann mich dann daran nicht weiter zurechtfinden, weil ich nicht in der Lage bin zu erkennen, welche Möglichkeiten es für mich noch gibt. Also dann fehlt in dem Moment die Perspektive und das ist dann der Punkt, wo ich dann auch eigentlich in ein passives Verhalten dann übergehe und mich da dann nicht mehr weiter mit auseinandersetze. Solange bis ich jemanden habe, der mir vielleicht zeigt, dass es dort wieder Möglichkeiten gibt. Also da kann man natürlich dann auch unterstützen, was man mit Kindern dann auch macht. Und das ist ja auch eine sehr große Leistung. Also ich finde das cool, dieses mit dem Turm erkennen, weil das eben heißt, für uns Erwachsene ist das so, ja toll ist ein Turm, aber ja toll ist ein Turm ist ja eine unfassbare Mustererkennung, die das Kind da vollbringt. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem, man muss die Grundlogik dahinter verstehen. Und so geht es ja vielen, die sich vielleicht dann auch tiefer mit Mathematik und Naturwissenschaften befassen, die dann merken, wenn ich das einmal verstanden habe, diese Logik, und diese Muster wiedererkenne, dann gehen nachher ganz, ganz viele Türen auf irgendwo, weil diese Mustererkennung einem nachher das öffnet, dass dein Sohn jetzt wahrscheinlich schon jetzt besser als jeder KI einen Turm von kein Turm unterscheiden kann, weil der einfach das Prinzip Turm verstanden hat. Und das ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen der Schlüssel für viele, um Zugang in dieser Welt zu finden. Also wer seine Fachlogik kennt und sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzt, wie gehe ich mit so einer Liste um, wie gehe ich mit Daten in der Datenbank um, wie finde ich Informationen, die ich brauche, wenn das einmal Klick gemacht hat und man dieses Muster einmal hat, dann wird man auch dann erst erkennen, was man jetzt noch alles kontrollieren kann, was man damit noch alles erreichen kann. Und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, was eigentlich schon auch zu den Grundbedürfnissen eines Menschen gehört. Aber die Kontrolle über die Zeit, sich selber einzuteilen zum Beispiel, nicht mehr zur Arbeit gehen zu müssen in der Rente, kann ja auch so ein Gefühl von Kontrolle geben. Also dieses, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, komplett mein Leben und meinen Tagesablauf so selber zu gestalten. Auch das kann ja sein, dass man diese, dass man die Arbeitszeit einfach als aufgezwungene Sache empfunden hat, über die man keine Kontrolle hatte. Man musste an einen bestimmten Ort gehen und war nicht frei darin, den Aufenthaltsort zu wählen, kann man nicht kontrollieren. Wann die Bürozeiten sind, kann man vielleicht nicht kontrollieren und dann kann das auch erstmal ein befriedigendes Gefühl sein, sich daran dann auszuprobieren. Wie gestalte ich mein Leben abseits von den Zwängen von Büroarbeitszeiten und Arbeitsort zum Beispiel?
Ich möchte gern auf einen anderen Aspekt deiner Frage noch kurz eingehen. Ich glaube schon, dass man als Mensch auch vergessen kann, wie man zu positiven Emotionen kommt. Wir wissen ja, es gibt Menschen, die am Ende des Schulunterrichts verlernen, Lust am Lesen zu haben. Weihnachten sehen wir alle immer mal wieder ganz gerne den Film Der kleine Lord, wo halt der Großvater ist, glaube ich, dann vorgeführt hat, der einfach vergessen hat, wie viel Freude es machen kann, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und so kann man ganz sicherlich auch die Freude am Lernen vergessen. Und deswegen käme es halt drauf an, dort, wo man selber Einfluss auf Menschen hat, sei es privat, sei es beruflich, auch immer wieder Anreize zu setzen, sie spüren zu lassen, dass etwas dazu zu lernen einfach Spaß machen kann, weil es neue Aspekte im Leben eröffnet. Du hattest vorhin sehr viele dingliche und abstrakte Aspekte genannt, ja, wie Herausforderungen oder Beherrschung von Fähigkeiten oder so. Ganz kurz kam es bei dir auch schon vor. Die Begegnung mit Menschen. Also oft ist es so, dass das Dazulernen auch bedeutet, dass man neuen Menschen begegnet, die man ohne das gar nicht kennengelernt hätte und mit denen man dann einfach mal einen kurzen Moment oder mal einige Jahre Zeit verbringt. Und diesen ganzen Spaß hätte man nicht gehabt, wenn es nicht dieses Thema gegeben hätte, auf das man sich einlassen kann. Also für mich ist wichtig, dass, oder ist es einfach die wirkungsvollste Motivation zum Lernen, wenn man merkt, dass man dadurch, dass man etwas lernt, Kontakte zu neuen Menschen knüpft. Das ist aus meiner Sicht durch nichts zu überbieten.
Das stimmt. Das ist wirklich ein großartiger Aspekt. Also ich musste gerade dran denken, ich war letztes Jahr auf einer Konferenz in Washington und wir standen am ersten Abend da mit, da waren Leute aus Japan, aus Vietnam, aus Neuseeland, aus den USA, aus Brasilien, aus England, so, und man kannte sich vorher nicht, hat sich dann dort auf einer Konferenz kennengelernt, ne, und war dann halt so für 4 Tage, ich möchte jetzt nicht sagen Community, das wäre halt ein bisschen viel, aber hat dann irgendwie gemeinsam Vorträge besucht, hat sich ausgetauscht und hat auch tolle Abende dort erlebt, also auch dieses Zwischenmenschliche, wo jeder dann erzählt hat und wie das denn halt so ist, was so die Probleme sind, was bedeutet das eigentlich als Professorin in Neuseeland zu leben, wie sieht so ein Leben halt aus, und das fand ich halt auch total spannend, habe ich bisher auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass solche Aspekte ja halt auch, also das Lernen halt auch immer das Zusammenführen von Leuten irgendwie bedeuten kann. Mir ist auch noch, was du gesagt hast, man verliert irgendwann den Spaß am Lernen, glaube ich, liegt aber auch an einer Fehlerkultur, wie wir sie praktizieren, so gerade in den Schulen, also das ist dann in ein Notensystem gepresst zu werden, wo halt bestimmte Aspekte eines bestimmten Faches bewertet werden, so im Sinne von falsch und richtig, und dadurch Feedback gegeben wird, naja, du bist gut, du bist schlecht, so, das ist oftmals wenig differenziert. Nun, ich habe auch da nun wenig Ahnung, also ich könnte jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, wie man es besser machen könnte, ne? Aber dadurch verliert man natürlich auch so ein bisschen die Lust oder den Spaß am Lernen, wenn es halt viel, viel negatives Feedback gibt und man dann halt auch in so einem Ranking, weil nichts anderes sind die Zeugnisse am Jahresende ja auch, ne? In so einem Ranking bin ich dann entweder oben oder unten und kann mich so halt orientieren. Das sagt aber ja eigentlich über mich nichts aus, über das, was ich in diesem Jahr gelernt habe. Also da kann ja ein Kind sein, was durchaus eine wahnsinnige Veränderung durchgemacht hat. Sozialkompetenzen, Organisationstalent, also all die Dinge, die wir halt nicht in Mathe, Deutsch, Biologie, Erdkunde irgendwie abfangen. Und es ist unfassbar gereift in dem Jahr und kriegt dann unten noch so einen Satz drunter, hat der Klassengemeinschaft gut getan. So, damit war dann, das ist so das Feedback für seine grandiose Entwicklung in diesem Jahr. Ja, und Mathe sollte immer mehr Hausaufgaben machen oder sich besser auf die Klausuren vorbereiten. So,
oder meistens ja so ein Aspekt, wie hat wahnsinnig viel gelernt, aber war im Unterricht zu ruhig, nicht genug Wortmeldung.
Genau.
Weil er so ein introvertierter Typ.
Hat aber vielleicht halt intensiv darüber nachgedacht. Ne? Also hat dann irgendwie so, ah okay, und jetzt macht das Sinn, guck mal, jetzt habe ich das verstanden, so, aber das hat er mit niemandem geteilt. Und ich glaube, das ist dann für Kinder und auch für Jugendliche dann schwierig, da dann weiterhin sich so begeistern zu können. Auch, dass das ja nichts Schlimmes ist. Also wenn ich mal gucke, die schwierigsten Dinge in unserem Leben haben wir schon längst gelernt. Wenn Laufen zum Beispiel. Versuch mal jemandem Laufen zu erklären. Ne? Wie geht Laufen? Wie machen wir das? Ja, dann fängt man an und sagt, naja gut, das ist so ein nach vorne fallen und sich abfangen. Ne? Ja, das funktioniert nicht, da wird keiner von uns aufhören. Aber einfach machen, das einfach ausprobieren und da dann halt auch irgendwie das spannend zu finden. Ich sehe das gerade bei meinem Sohn, der stolpert manchmal noch über, wenn irgendwie so eine kleine Schwelle am Boden ist. So gestern waren wir im Keller und da gab es halt so eine Schwelle, der ist dann halt gestolpert und hingefallen. So, und dann hat er dann geguckt, so Moment mal, aber also das hat man richtig gesehen im Gesicht. So, Moment mal, ich konnte doch laufen, was ist denn gerade schiefgegangen? Dann hat er dann halt geguckt, hat die Schwelle gesehen, ist aufgestanden, hat sich die Schwelle von beiden Seiten angeguckt und hat dann irgendwie realisiert, ach guck mal, wenn das so ist, ich muss irgendwas anders machen, ich bin da jetzt schon wieder drüber gestolpert. Und dann merkte man halt, ne, ja, da wird dann halt einfach gelernt, aber das war für ihn natürlich komplett wertungsfrei, weil ich sage ja, also ich lache ihn ja nicht aus oder lobe ihn ja nicht, sondern habe ihn dann halt angeguckt, hat nicht geweint, brauchte man auch nichts machen und dann hat er das für sich selbst geregelt und das war für ihn halt gutes Lernen. So, der wird, glaube ich, hoffentlich heute Abend nicht über diese Schwelle stolpern. Und wenn, wird er aber auch wieder daraus lernen. So, und das sind halt einfach so Dinge, die verlieren wir. Also das verliert mir irgendwie dieses locker darangehen, dieses entspannt darangehen. Das hatten wir ja auch. Wenn wir im Privaten was lernen, in der Freizeit was lernen, ist das in der Regel immer einfacher, weil wir da irgendwie lockerer, entspannter beigehen.
Das ist auch ohne Kontrolle so. Von außen in dem Moment. Und das ist genau das, was bei den Schülern dann in dem Moment falsch läuft. Ne? Das wäre am Anfang auch über Motivation gesprochen. Und diese Motivation, warum will ich das tun, das ist eine Motivation von innen. Und das andere in der Schule zu lernen, um gute Noten zu bekommen, das ist ganz klar eine kontrollierende Motivation von außen. Die funktioniert dann eben nicht. Deswegen sind Kinder da, glaube ich, freier und ja oft, bis sie in die Schule kommen. Also macht mal Experimente, lässt die lesen und wenn man anfängt, ihnen Geld dafür zu geben, den Kindern, dann hören die damit auf. Mhm. Weil dann macht es keinen Spaß mehr in dem Moment, weil dann tut man das plötzlich für das Geld. Und das wollten die gar nicht. Die wollten lesen, weil es Spaß macht.
Also ich glaube, es wird die Schule überfordern, wenn man von ihr erwartet, rund um die Persönlichkeitsentwicklung von Schülern zu beobachten und zu beschreiben. Dafür kriegt man als Lehrerin und Lehrer dann auch nicht alles mit. Aber es ist ja so, dass in der Grundschule durchaus der Ansatz verfolgt wird, die Schülerinnen und Schüler eben gerade nicht in ein starres Zahlensystem zu pressen. Und da ist eher der Druck der Eltern da, die also spätestens ab Klasse 3 dann also in den Elternversammlungen fordern, es muss doch nun endlich Noten geben, damit wir auch mal wirklich wissen, wie unsere Kinder in der Schule sind. Also,
ja, ich kann das verstehen. Ich kann mich auch in die Rolle reinversetzen, dass man so ein Interesse dann halt hat. Ich musste dann
aber. Ja, aber mit der Betonung auf diesem wirklich.
Ja, ne?
Also die Beschreibung der Entwicklung des Schülers und der Schülerin wird gar nicht als relevant von Seiten der Familien entgegengenommen, sondern man möchte jetzt mal wirklich wissen, wie der Schüler oder die Schülerin der Schule ist. Und dann möchte man gerne 1, 2, 3 oder 4, naja, besser 1 oder 2, aber zur Not eben 3 oder 4 sehen.
Ja, das stimmt. Das könnte ich mir auch vorstellen. Auf der anderen Seite macht man sich ja nun aber auch keine Gedanken darüber. Also ich würde ja jetzt auch nicht die Eltern bei uns in der Kita fragen, also da hat, ich unterstelle das jetzt einfach mal, keiner von denen hat Ahnung von einer Herztransplantation. Deswegen würde ich deren Meinung auch gar nicht da einholen, wie ich jetzt am besten eine Herztransplantation vornehme. Warum meinen die Leute denn irgendwas zum Thema Pädagogik sagen zu können, wenn sie keine Ahnung davon haben? Oder dass man da irgendwie drauf achten muss. Ich kann das schon verstehen, dass man das dann halt möchte, aber sorry, am Ende des Tages schicken wir Kinder in die Schule, weil wir das selbst nicht können, dieses Unterrichten in der Breite. Das sollten wir Fachleute machen. Deswegen transportieren wir Güter, weil das sind, da sind wir Fachleute. Deswegen unterrichtest du Leute und erforscht die Mathematik, weil du bist ein Fachmann dafür. Da würden wir doch, also sorry, aber da habe ich doch auch nichts drin verloren. Da muss man ja dann auch mal sehen in solchen Diskussionen.
In der Geschäftswelt nennen wir das Ganze ja einfach nur Principal-Agent-Theorie im Endeffekt. Ne? Wir vertrauen hier den Lehrern, den Kindern an und wollen aber als Besitzer der Kinder, wenn man jetzt mal die Eltern jetzt in die Position setzen, genauso wie das jetzt die Anteilseigner oder ja Anteilseigner eines Unternehmens sind oder jetzt eben bei der GmbH bei uns auch die Eigentümer, dass die schon Interesse daran haben, dass der Laden läuft. Dann hat man schon Interesse daran, dass das, was ja einem gehört, klingt gemein besitzergreifend, für das man verantwortlich ist irgendwie letztendlich, dass das funktioniert. Und da neigen wir wahrscheinlich dazu, dann erstmal messbare Daten heranzuziehen, und das können eben Schulnoten sein, genauso wie nachher irgendwelche Auswertungen und Berichte, die dann zusammengestellt werden, wo man sich auf der anderen Seite fragen kann, natürlich, also mit denen, die werden ja dann als Agents bezeichnet, den Lehrern oder eben entsprechend dann den Führungskräften, dem Vorstand des Unternehmens, dann genauer darüber zu sprechen, wie ist denn wirklich die Entwicklung auf einer qualitativen Ebene, wie sehen die Visionen aus, wie funktioniert Kommunikation bei euch, wie fühlen sich die Mitarbeiter, vielleicht da auch Interviews zu führen. Das ist natürlich auch ein ganz anderer Ansatz, der aber auch in der Geschäftswelt eben noch nicht angekommen ist. Auch da ist man, glaube ich, stärker auf Jahresberichte, Zahlen, Daten, Fakten fokussiert,
ja.
Zumindest erstmal.
Ohne Frage, aber auch da fällt mir sofort wieder ein, ich fahre mit meinem Auto in die Werkstatt. So, und ich sage dann so, und guck dir das mal an. Ich möchte so irgendwie, keine Ahnung, ich will es noch 5 Jahre fahren. Und der sagt mir, dein Auto ist eine 4. Was fange ich mit dieser Information denn an? Was ich doch wissen möchte ist, ne, funktioniert der noch 5 Jahre? Wenn es dafür Bedingungen gibt, die wir jetzt ergreifen müssen, damit der in 5 Jahren noch betriebsfähig ist, was ist es denn? Ne? Also da will ich doch auch qualitative Rückmeldung und nicht quantitative. Also die Aussage, dein Auto ist eine 4, hilft mir gar nicht weiter. So, und für Eltern doch am Ende auch nicht. Ich meine, was sagt das denn jetzt? Ne? Dein Kind hat in Mathe jetzt eine 4. Was bedeutet das? Was muss ich denn jetzt machen? Was kann ich denn machen, um das zu unterstützen? Weil mir ist klar, 4 ist schlechter als 3, ist schlechter als 2, 1. Das ist alles klar. Also man kann sich dann orientieren, aber ich weiß es doch gar nicht. Liegt es an den Hausaufgaben und. Also von daher will man dann doch da auch qualitative Ansätze haben, um dann halt auch reagieren zu können.
Elternsprechtag, genau. Nein, also aber klar, also ist ja ein schönes Beispiel. Glaube, aber kommen wir wieder ein bisschen zurück zum eben, Thema.
Sollten wir sonst andere Leute hier mit an den Tisch holen.
Das, ja, definitiv. Aber jetzt haben wir ja ganz viele neue Ansätze und alternative Ansätze versprochen. Hat sich das Lernen denn generell verändert in den letzten Jahrzehnten? Du kannst das jetzt besser beurteilen, Christoph.
Also für die Leute, die mir gegenüber sitzen, auf jeden Fall. Aber das hat auch was mit der Entwicklung der Rolle der Fachhochschule zu tun. Als ich anfing, und vor über 30 Jahren an Fachhochschulen hauptberuflich zu unterrichten, da bestand die Klientel, jedenfalls in den Ingenieurbereichen, zu mindestens 90% aus berufserfahrenen Leuten, die Realschule, Lehre, einige Jahre Berufstätigkeit hatten und dann so mit Mitte 20 gemerkt haben, jetzt möchte ich beruflich gerne noch einen Schritt weiterkommen, und das geht nur, wenn ich die 3 Buchstaben ING vor meinem Namen habe. Und dann haben sie eben die FOS besucht und studiert. Und das hat sich drastisch geändert. Also inzwischen sind Fachhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Hochschulen, in denen ganz normal auch Schulabgänger ihr Erststudium absolvieren. Inzwischen, also bei den Studienanfängern, liegt inzwischen bundesweit die Quote bei deutlich über 40%, die sich also direkt nach einer schulischen Qualifikation an einer Fachhochschule einschreiben. Und das macht natürlich einen Unterschied. Und damit einerseits ist es positiv, weil die Leute noch so trainiert sind auf das schulische Lernen. Mhm. Gerade in der Mathematik sind ja doch auch Lerntechniken erforderlich, die im Beruf dann nicht mehr so eine Rolle spielen, wenn man die Lehre und Berufsschule erstmal hinter sich hat. Auf der anderen Seite aber bedeutet es eben, dass das Studium auch mehr Orientierung vermitteln muss. Ich habe eben nicht mehr Leute mir gegenüber sitzen, die eigentlich schon wissen, welchen Arbeitsplatz sie einnehmen werden, wenn sie nur endlich dieses Ingenieurdiplom haben. Und also ja, von der Klientel hat es sich verändert, von der Perspektive der Klientel und auch eben von der Distanz oder in der Nähe zum schulischen Lernstil. Hm.
Heute hört man ja auch oft den Satz, na, ich muss das nicht mehr wissen, wenn ich es ja googeln kann. Ne? Ist das eine gute Einstellung?
Da kam ja jetzt bei dem Wissen das Wort müssen vor. Ne? Also das sind wir jetzt bei dem Lernen, dass man muss. Finde ich, ist der Satz, der ist nicht völlig falsch. Also ich finde es ein Segen, dass es eine ganze Menge Informationen gibt, die einfach auf Knopfdruck verfügbar sind. Wenn ich in einem fremden Land über einen Markt gehe und da eine Frucht sehe, die ich nicht kenne und da steht ein Name dran, den ich nicht zuordnen kann, naja, dann gucke ich mal kurz nach, was das denn auf Deutsch heißt. Oder im Urlaub muss ich zum Arzt, im Urlaub muss ich in die Werkstatt mit dem Auto. Dann tippt man eben gegenseitig in die entsprechende Übersetzungssoftware. Gibt ja mehr als nur das eine Produkt, was du gerade erwähnt hast. Tippt man da was ein und kann sich dann schon ganz gut verständigen. Also, dass es solche Tools gibt, finde ich, ist eine gute Sache. Aber ich denke, irgendwann merkt man auch, dass man über einen gewissen Grad der Verständigung damit nicht hinauskommt. Um jetzt einfach mal bei den Übersetzungsbeispielen zu bleiben. Also bei den Übersetzern ist zum Beispiel typisch, wenn sie eine Sprache auf dem Umweg über das Englische übersetzen, also wirklich nicht von A nach B, sondern von A nach Englisch und von Englisch nach B, dann gehen zum Beispiel alle Höflichkeitsformen verloren. Mhm. Und da gibt es dann schon genügend Situationen, in denen das peinlich werden kann. Also wenn man überhaupt nicht weiß, dass es in der Zielsprache Höflichkeitsformen gibt und dem Gegenüber also alles einfach um die Ohren klatscht, was man da auf dem Display sieht, dann fühlt man sich irgendwann auch nicht mehr wohl. Also ab einer gewissen Tiefe im Umgang mit dem mit der Materie ist das dann nicht mehr zufriedenstellend. Und in meinem Fach ist das natürlich auch der Umgang mit dem Taschenrechner. Warum muss ich das ausrechnen können? Ich habe da einen Taschenrechner. Dann habe ich natürlich entsprechende Beispiele parat, wo ganz typische Bedienfehler dann beim Taschenrechner gemacht werden. So, bei Dingen, die man wirklich nur wissen muss, können solche Tools hilfreich sein und viel Zeit sparen. Aber in dem Moment, wo man etwas dann auch wissen will, wo man damit umgehen will, merkt man sehr schnell, dass das einfach ein ganz unsouveräner Umgang mit dem Thema ist, mit dem man sich selber dann auch nicht wohlfühlt. Das ist nicht mehr das, wie ich selber erscheinen will, als jemand, der also nun bei allem und jedem, was irgendwo auftaucht, erstmal ein elektronisches Hilfsmittel konsultieren muss, bevor ich eine Meinung habe, bevor ich eine Antwort gebe, bevor ich eine Entscheidung treffe. Also da wo es gut ist, ist es gut, aber es trägt nicht weit genug.
Und es hilft, glaube ich, auch nicht dazu bei, sich selbst zu orientieren. Ne? Also dafür brauche ich halt auch immer noch ein Grundwissen, auch eine Meinung zu entwickeln. Ne? Da brauche ich ein Grundwissen und das ist das Beste, wenn ich dann halt auch, wenn das vorhanden ist und ich dann nicht einfach nur Meinung ohne Ahnung habe, was wir in den letzten Jahren leider oft gemerkt haben.
So ja, also das ist das, was ich jetzt mit dem Wort Souveränität eben umschreiben wollte.
Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, jetzt Richtung Ende des Interviews haben wir ja immer noch einmal diese Fragen in 60 Sekunden. Ein paar schnelle Entscheidungsfragen, um noch mehr Informationen zu sammeln, obwohl wir, glaube ich, jetzt schon eine der längsten Podcast-Folgen überhaupt haben. Sind einfach kurze Entweder-Oder-Fragen. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, ne, wenn du bereit bist.
Ja.
Statistik oder Analysis?
Statistik.
Garten oder Elbstrand?
Garten.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Rot oder Blau?
Blau.
Auto oder Bahn?
Beides.
Klassik oder Jazz?
Klassik.
Android oder Apple?
Android.
Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen?
Das Ei.
Treppe oder Fahrstuhl?
Treppe.
Lehre oder Forschung?
Lehre.
Homeoffice oder Büro?
Eigentlich auch beides, aber eher Homeoffice, ja.
Arbeiten im Sitzen oder im Stehen?
Im Sitzen.
Früh oder Spätaufsteher?
Früh.
Drinnen oder draußen?
Gerne draußen, wenn es irgend geht.
Digital oder analog?
Auch analog hat viele Reize. Nehmen wir das mal.
Was hast du immer dabei?
Was zum Lesen.
Film oder Theater?
Theater.
Termine oder kreatives Chaos?
Termine.
Tafel oder Smartboard?
Smartboard.
Sehr schön. Ja, 20 Fragen ist gerade in den Top 10. Sehr schön.
Zusammen mit Monika.
Fragt so viel lange. Ja. Ihr habt ja jede Woche weitere Gäste.
Ja, die Azubine, die auf 1 ist, beeindruckend, ja.
Ja,
nee, wirklich, 10. Platz, 20 Fragen gemeinsam mit Monika Kramer von Brandpfeil. Großartig.
Ja, ja, falls sie zuhört, herzlichen Gruß. Unbekannterweise.
Bestimmt, die ist gerade auf ihrer Europatour. Die hat sich jetzt sowas wie ein Sabbatical genommen und ist jetzt irgendwie mit dem Bulli in Europa unterwegs. War anders geplant vor Corona, aber sie zieht es trotzdem durch. Von daher, ja. Schöne Grüße, wir hoffen, es geht euch gut.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Christoph, für dieses umfassende Interview, für das schöne Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Ich glaube, da können ganz viele richtig was mitnehmen rund ums Thema Lernen, lebenslanges Lernen, Motivation. Großartig, fand ich eine richtig tolle Folge. Ich hoffe, dass es allen Spaß gemacht hat beim Zuhören. Und nächste Woche haben wir schon unseren nächsten Gast. Da treffen wir uns nämlich mit Sven Reimers, der ist Forscher an der Technischen Universität aus Hamburg-Harburg, und mit ihm sprechen wir dann über ein ganz technisches Thema, nämlich über Blockchain und die Anwendung in der Logistik. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann würde ich sagen, für heute danke, Christoph, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche, viele neue Erkenntnisse und Ideen, und bleibt neugierig und entspannt. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.